alles über die Wertpapierleihe. Also das Ausleihen von Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen von einem Verleiher an einen Endleiher. Warum gibt es das überhaupt? Wie funktioniert sowas in der Praxis? Was sind hier so die Statistiken und Eckdaten? Und was bedeutet das vor allem für uns Anleger? Darum geht es in der heutigen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und heute geht es um die Wertpapierleihe. Bevor wir aber direkt in dieses Thema einsteigen, wollte ich noch auf etwas eingehen, was ich diese Woche gelesen habe, nämlich das Buch The Little Book That Beats the Market von Joel Greenblatt. Den habt ihr vielleicht schon mal kennengelernt. Der ist bekannt für die sogenannte Magic Formula of Investing. Ja, ihr habt es wirklich gehört. Er hat tatsächlich gesagt, es gibt eine magische Formel beim Investieren. Und darüber hat dieser Herr, der auch selbst schon seit langen Jahren investiert, ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch geht es natürlich um diese Formel. Und woraus besteht sie? Sie besteht im Prinzip nur aus zwei Komponenten, nämlich einmal aus der Gewinnrendite von Unternehmen. Also wie viel Gewinn machen sie pro Aktie und das dann im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gerechnet. Je höher, desto besser. Und dann geht es noch um die Kapitalrendite. Also kurz gesagt, wie viel Kapital nimmt ein Unternehmen, um es dann einzusetzen und welchen Gewinn macht dieses Unternehmen auf dieses eingesetzte Kapital? Das ist dann die Kapitalrendite. Und gute, hervorragende Unternehmen haben natürlich eine möglichst hohe Kapitalrendite. Und dann sagt Joel Greenblatt, aber diese Unternehmen mit hoher Kapitalrendite haben eben auch häufig einen hohen Aktienkurs. Und deswegen nutzt man hier die Gewinnrendite gleichzeitig zusammen mit der Kapitalrendite, um dann hervorragende Unternehmen zu finden. Und diese Unternehmen werden dann unter anderem zum Beispiel auf der Webseite von ihm, Magic Formula Investing, kategorisiert. Das heißt, es gibt so eine Mindestmarktkapitalisierung, die man einstellen kann von zum Beispiel 50 Millionen US-Dollar. Das Ganze bezieht sich vor allem auf US-Aktien. Und die soll man dann laut seiner Strategie immer nur für ein Jahr halten. Es ist also eine ziemlich aktive Aktienstrategie. Ich fand das Ganze ziemlich interessant. Es passt nicht so wirklich zu meiner Art von Investieren, weil ich ehrlicherweise nicht Lust habe, immer jedes Jahr jede Aktie wieder zu verkaufen, dann wieder die neu bestgerankten Unternehmen rauszusuchen und wieder dazu zu investieren. Zumal laut seiner Studien das Ganze im Backtesting hervorragende Ergebnisse produziert hat, man natürlich aber nie weiß, ob etwas, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, auch in der Zukunft gut funktioniert. Und vor allem, warum funktioniert es dann nur in den USA? Und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es trotzdem interessant, und das ist übrigens auch die erste Kalkulation, die ich immer vornehme. Ich gucke mir also an, welchen Preis zahle ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Aktie kaufe. Wenn ich betrachte, okay, wie viel kostet das ganze Unternehmen an der Börse? Ja, was ist die Marktkapitalisierung? Und dann gucke ich, wie viel Gewinn macht denn das Unternehmen? Und dann kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Aktien von dieser Firma kaufe, welchen Preis zahle ich dann dafür? Und wie viel Gewinn hat die Firma im letzten Jahr gemacht? Dann nimmt man diesen Gewinn pro Aktie und teilt sie durch den Kurs und dann guckt man sich genau an, welche Gewinnrendite man hat aktuell, wenn das Unternehmen, wenn man den Gewinn des letzten Jahres heranzieht. Und da kann man dann wunderbar auch bei unterschiedlichen Unternehmen in einer Branche einfach gucken, welches Unternehmen hat eigentlich hier die besten Gewinnrenditen. Das ist aber noch nicht in meiner Analyse dann der finale Faktor, wo ich sage, jetzt investiere ich sofort in das Unternehmen mit der größten Gewinnrendite, weil es ist immer so bei Kennzahlen, dass eine Kennzahl alleine noch nie das Gesamtbild aussagt. Also eine Gewinnrendite sagt zum Beispiel noch relativ wenig über den Cashflow des Unternehmens oder die Verschuldung des Unternehmens. Deswegen sollte man sich meiner Meinung nach viele Dinge angucken. Aber ich habe mir gedacht, man kann ja von Joel Greenblatt zum Beispiel sich die Unternehmen angucken, die er da auf seiner Webseite oben zu ranken hat. Und dann kann man vielleicht durch diese neutrale Recherche erstmal gucken, vielleicht finde ich dadurch Unternehmen, die ich in mein Buy-and-Hold-Depot aufnehmen möchte. Und von daher, das wollte ich euch kurz hier an dieser Woche vorstellen. Das Buch habe ich gelesen. Ich verlinke es auch in den Shownotes, falls ihr euch mehr dazu informieren wird. Natürlich habe ich dafür kein Geld erhalten, dass ich jetzt hier dieses Buch vorstelle. Ich habe es einfach nur gelesen und ich habe euch gesagt, dass ich euch immer etwas vorstelle, was ich aktuell gerade lese, höre, schaue oder mitbekommen habe und so weiter. Okay, jetzt springen wir auch direkt in das Thema des heutigen Podcasts, nämlich die Wertpapierleihe. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ich habe hier 100 Puma-Aktien zu liegen und diese Puma-Aktien, die möchte ich halt langfristig halten, möchte also vom Wertgewinn, vielleicht auch ab und zu von Dividenden von Puma profitieren und bin ein Buy-and-Hold-Investor. Und jetzt kommt auf einmal ein Kollege von mir und sagt, du Mensch, Kolja, ich würde mir gerne diese 100 Puma-Aktien von dir mal ausleihen. Und zwar auch gar nicht lange, nur so für 10 Tage ungefähr, dann gebe ich sie dir auch wieder zurück. Aber wenn ich jetzt diese Aktien kaufen würde, das ist mir alles viel zu teuer, deswegen kannst du sie mir nicht einfach ausleihen. Und dann sage ich, na gut, wie ist denn so deine Bonität? Also guck dich von oben bis unten an und so weiter. Und dann sage ich, na klar, machen wir das Ganze. Ich übertrage dir meine 100 Puma-Aktien und bekomme dafür eine kleine Gebühr von dir, weil ich habe ja die Aktien in der Zeit dann nicht. Und sollte Puma in der Zeit eine Dividende ausschütten, dann gibst du mir bitte auch diese Dividende dann zurück, wenn du mir die Aktien in 10 Tagen zurückgibst. Und das ist im Prinzip die Wertpapierleihe. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum gibt es das überhaupt und wie funktioniert das in der Praxis? Nun ja, im Prinzip genau so, wie ich es gerade gesagt habe, nur natürlich auf einer etwas größeren Ebene. Das heißt, dass große Finanzinstitute, Banken und auch viele Investmentgesellschaften beispielsweise Wertpapierleihe untereinander durchführen. Juristisch gesehen ist das Ganze ein Sachdarlehen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Aktie einfach verliehen wird und trotzdem noch mir gehört, sondern während der Zeit, wo der Endleiher die Aktie hält, gehört sie auch tatsächlich rechtlich dieser Person. Ganz wichtig hier festzuhalten. Und meistens ist es eigentlich in diesen Verträgen eingebaut, dass die Erträge, die in der Zwischenzeit, die meistens aber sehr kurz ist, die anfallen, dann dem ursprünglichen Verleiher zurückgezahlt werden. Das erstmal so zu diesem juristischen Kram. Und jetzt kommen wir gleich mal, bevor wir dann auf einige Beispiele und so weiter eingehen, zu der Frage, warum sollte man eigentlich so ein Geschäft machen? Nun ja, aus Anlegersicht zum Beispiel gibt es ja viele Fonds und ETFs, die diese Wertpapierleihe durchführen. Dazu kommen wir dann später noch. Die, sagen wir mal, viele rationale Anleger haben, die langfristig anlegen. Das heißt, wir können doch, wenn wir die Wertpapierleihe zwischendurch durchführen, unsere Erträge dadurch optimieren, weil wir bekommen ja von den Endleihern dafür eine Gebühr, dass wir die verleihen. Das ist so, wie als würdest du eine schöne Goldkette besitzen, die 10.000 Euro wert ist, mit schönem Feingold und so weiter. Und die würdest du in deinem Tresor lagern, die ist immer mal so 10.000 Euro wert, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem, wie der Goldpreis steht. Und du sagst dir, warum verleihe ich nicht diese Goldkette ab und zu für einen Hochzeitsball oder so und streiche dafür eine Gebühr ein? Also das heißt, der erste Grund ist ganz rational, wie immer im Kapitalismus, man will die Rendite optimieren. Das ist der erste Grund. Und jetzt ist die Frage, warum will sich denn ein Endleiher aber die Aktien leihen oder die Anleihen? Was macht er denn mit den Wertpapieren? Was hat der für einen Anreiz hier? Nun ja, zum Beispiel für die berühmt-berüchtigten Leerverkäufe. Da hatte ich ja neulich auch einen Facebook-Post gemacht, wie so ein Leerverkauf abläuft. Wenn ich einen Leerverkauf mache, dann leihe ich mir die Aktien vom Verleiher, okay? Und diese Aktien verkaufe ich dann zum aktuellen Marktpreis und dann habe ich ja Geld, wenn ich die Aktien verkaufe, dann wette ich darauf, dass also der Kurs fällt von der Aktie und dann hoffe ich darauf, die Aktie wieder günstig zurückzukaufen, kann sie dann wieder dem Verleiher zurückgeben und die ganze Menge an Geld, die ich verdient habe, bleibt dann bei mir, abzüglich der Gebühr natürlich. Das heißt, während ein normaler Anleger versucht, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, versucht ein Leerverkäufer, teuer zu verkaufen und dann später wieder günstig einzukaufen. Und dafür braucht er ja Aktien erstmal, die er am Markt verkaufen kann, und die holt er sich zum Beispiel über die Wertpapierleihe. Und jetzt ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Oh shit, was passiert aber, wenn jetzt die Aktien beim Leerverkauf steigen und 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 der Spekulant gar nicht das Geld hat, um die Aktien zurückzukaufen, dann kann er sie ja auch nicht zurückgeben. Und dann ist natürlich ein ziemlich großes Risiko an dieser Stelle, dass die Aktien dann nicht zurückgegeben werden. Und auf die Risiken gehen wir dann später deswegen noch ein. Jetzt aber nochmal, es gibt noch andere Gründe, warum diese Wertpapierleihe durchgeführt wird, zum Beispiel zur Refinanzierung von Finanzinstituten. Dann gibt es noch zum Beispiel ein interessantes Element, was früher bis 2007 der Fall war, jetzt nicht mehr. Und zwar hat man das früher zur Steuergestaltung eingesetzt. Das heißt, Depotbanken haben das Ganze immer mal wieder angewendet, um Steuern zu sparen. Und Unternehmen, die konnten nämlich vor 2007 angeblich 95% ihrer Dividendeneinkünfte, also wenn jetzt ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen Dividenden bekommen hat, steuerfrei beziehen und somit das Ganze dann auch durch die Wertpapierleihe optimieren. Das wurde dann 2007 aber gekippt. Die Gebühr, die zum Beispiel jetzt das Unternehmen für die Wertpapierleihe dann gezahlt hat, die konnte nicht mehr als Betriebsausgabe abgesetzt werden und somit ist dieses ganze Geschäft dann nicht mehr erträglich gewesen. Und deswegen ist das kein Grund mehr. Es gibt nämlich noch einen letzten Grund, warum Wertpapierleihe durchgeführt wird. Und zwar im Rahmen von Kapitalerhöhungen macht es hier Sinn, was die Liquidität betrifft. Das heißt, wenn jetzt Tesla zum Beispiel eine Kapitalerhöhung durchführt, um eine neue Batteriefabrik zu bauen, dann müssen sie ja neue, junge Aktien emittieren. Und dafür wollen sie dann die Kohle haben. Nun ist es natürlich so, diese jungen Aktien, die müssen auch im Registergericht jeweils immer erst registriert werden. Und das kann manchmal ein bisschen dauern. Und jetzt ist es so, dass Tesla auch einfach Wertpapierleihe durchführen kann und sich erstmal die Aktien leiht, ausgibt und die Leute sozusagen gar nicht die jungen Aktien am Anfang bekommen und dann, wenn die jungen Aktien dann registriert sind im Gericht, Tesla diese jungen Aktien dann einfach selbst bekommt. Das heißt, einfach aus Liquiditätsgründen kann auch Wertpapierleihe bei Kapitalerhöhungen zum Einsatz kommen. Und jetzt die spannende Frage, okay, wie funktioniert das Ganze denn jetzt in der Praxis? Da habe ich euch mal ein Beispiel von BlackRock hier mitgebracht. Die haben das Ganze eigentlich ziemlich super in einem ganz interessanten Dokument erklärt und auch einige Statistiken mitgegeben, die ich jetzt auch hier zitieren werde. Ich verlinke das Ganze dann auch später in den Shownotes, falls ihr es euch selbst nochmal durchlesen wollt. Also es gibt im Prinzip 5 Stufen. Erstens, es gibt die Anfrage des Entleihers. Der sagt, hey, passt mal auf, wir wollen hier zum Beispiel einen Leerverkauf durchführen, wir brauchen mal ein paar Aktien. Nehmen wir mal die Deutsche Bank. Und die fragt jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Fonds von BlackRock nach, irgendeinem ganz normalen aktiven Aktienfonds oder bei dem ETFs, hat ja iShares auch so einige davon. Jetzt sagt sich BlackRock, alles klar, können wir machen, aber liebe Deutsche Bank, wir haben gehört, bei euch läuft es gerade nicht unbedingt so rosig. Deswegen wollen wir bitte auch für die verliehenen Wertpapiere gewisse Sicherheiten von euch haben. Sicherheiten, die im Zweifelsfall, falls ihr uns unsere Aktien nicht wiedergibt, wir dann einbehalten können, so damit unsere Anleger keinen Schaden erleiden. Und hier ist es so, dass BlackRock zum Beispiel immer die Sicherheiten überproportional zu den verliehenen Wertpapieren sichert. Das bedeutet, wenn sie sagen, okay, wir verleihen jetzt Aktien im Wert von 100 Euro zum Beispiel, also in Realität sind es natürlich viel mehr, nehmen wir mal 1 Milliarde, dann wollen wir zum Beispiel Sicherheiten in Form von liquiden Anleihen und so weiter, die 1 Milliarde und 100 Millionen wert sind, die also den Wert, den wir verleihen, übersteigen. So machen die das in der Praxis, um die Risiken zu reduzieren. Dazu später dann mehr. Okay? Dann ist es so, der ETF liefert die Wertpapiere an die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank liefert die Sicherheiten. Und dann sollten in der Zwischenzeit, wie gesagt, Erträge anfallen, wird die Deutsche Bank diese Erträge dann danach bei der Rückgabe der Wertpapiere auch wieder den ETF zugeben und eure ETF-Kosten werden dadurch im Endeffekt gesenkt bzw. die Erträge erhöht, was ja im Endeffekt dann das Gleiche ist. Und dann am Ende, wenn die Wertpapiere zurückgegeben werden, werden auch natürlich dann die Sicherheiten von BlackRock wieder an die Deutsche Bank zurückgegeben. Und so funktioniert das Ganze in der Praxis. Jetzt mal ein paar Eckdaten. Ja, wie viel kann denn überhaupt hier verliehen werden von BlackRock? Nun ja, bei BlackRock ist es so, dass sie hier keine Limits haben. Das heißt, 100% des Nettoinventarwerts können weiterverliehen werden. Natürlich passiert das in der Praxis aber nicht, sondern im Durchschnitt ist es bei BlackRock so, dass sie nur etwa 6% des Nettoinventarwerts eines Fonds oder eines ETFs tatsächlich auch weiterverleihen. Und das Ganze, hatte ich am Anfang schon gesagt, ist meistens für ziemlich kurze Zeiträume. Und was natürlich auch noch der Fall ist, dass eine Investmentgesellschaft wie zum Beispiel BlackRock nicht nur einen Entleiher hat. Das heißt, diese 6%, die sie jetzt zum Beispiel von einem ETF rausgeben und verleihen, sind jetzt nicht alle an die Deutsche Bank verliehen, sondern zum Beispiel noch an, nehmen wir mal die Commerzbank oder irgendwelche andere Bankinstitute. Okay? Und das ist natürlich auch, wenn es ums Risiko geht, ein interessanter und wichtiger Punkt. Und dazu kommen wir dann später noch. Jetzt aber noch erstmal ein paar andere Daten und Fakten. BlackRock gibt selbst an, dass sie zwischen dem Jahr 2013 und 2016 kumulativ, also insgesamt in den 3 Jahren, eine Rendite, eine zusätzliche Rendite von 0,03 bis 0,25% von dem jeweiligen Nettoinventarwert des ETFs oder des Fonds gemacht haben. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt an dieser Stelle. Das heißt, ein bisschen zusätzliche Rendite ist durchaus für die Anleger dabei drin. Wie viel genau? Nun ja, bei BlackRock ist es so und bei anderen ETFs ist es ganz ähnlich. Es ist immer so eine Art 70-30 Verhältnis. Das heißt, bei BlackRock 62,5% der Zusatzrendite kommt dem Fonds, also den Anlegern zugute und ungefähr 37,5% behält sich BlackRock der Zusatzrendite ein. Dafür, dass die natürlich das Ganze dann managen müssen und den Kaffee von den ganzen Angestellten bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und jetzt haltet euch mal fest, im Jahr 2016 bisher 15,2 Billionen US-Dollar beträgt leider nicht mein Depotwert, sondern beträgt der Wert von aktuell für Wertpapierleihe zur Verfügung stehenden Wertpapiere. 15,2 Billionen US-Dollar. Das heißt, das Ganze ist ein ziemlich beliebtes Geschäft da draußen. Okay? Und täglich werden ca. 1,5 Billionen US-Dollar, also im Wert von 1,5 Billionen US-Dollar, Wertpapiere insgesamt verliehen. Interessante Statistik an diesem Fall. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Risiken, die die Wertpapierleihe hat. Ich meine, genau aus diesem Grund wollen wir ja natürlich auch als Anleger wissen, warum gibt es Fonds und ETFs mit Wertpapierleihe und warum wird das bei physischen ETFs durchgeführt. Ich dachte, ich kann hier bei den physischen ETFs wirklich mal auf Sicherheit hier setzen, hab was in der Hand, nicht diesen ganzen Swap-Scheiß und so weiter. Ja, da wollen also viele Anleger halt so Sicherheit haben. Und deswegen, wenn man schon das Wort Wertpapierleihe hört, dann wird man schon vielleicht so ein bisschen unsicher und so. Aber jetzt habt ihr schon mal viel mehr Sicherheit, weil ihr schon mal mehr Wissen habt bei der Wertpapierleihe. Kommen wir jetzt also mal zu ein paar Risiken. Hatte ich ja am Anfang schon beim Leerverkauf erklärt, es kann passieren, dass der Endleiher diese Wertpapiere einfach nicht liefern kann. Und dann habt ihr einfach im Prinzip in eurem ETF die Wertpapiere, die ihr eigentlich drin habt, zu einem geringeren Teil wieder drin. Das heißt, auf einmal sind zum Beispiel 2 oder 3% Rendite futsch für euch. Und dann ist es natürlich so, dass die Sicherheiten aber greifen. Das heißt, das Risiko ist ähnlich, genau wie bei Swap-ETFs, manifestiert sich das Risiko nur, wenn die Sicherheiten zu diesem Zeitpunkt weniger wert sind als die Menge an verliehenen Wertpapieren. Und deswegen achten die Institute wie BlackRock und so weiter auch genau darauf, dass die Sicherheiten, die sie bekommen, eine hohe Qualität haben, also nicht irgendwelche Ramschpapiere oder so, also Junk Bonds und so ein Kram, sondern qualitativ hochwertige Sicherheiten, die auch möglichst liquide sind. Und dann gibt es auch keinen Schadensfall. Jedenfalls geben die Kollegen von BlackRock an, dass sie seit 1981, also jetzt im Prinzip schon seit 36 Jahren oder 37 Jahren oder nee, 35 Jahren vielmehr, erst dreimal den Fall hatten, dass ein Endleiher die Wertpapiere nicht zurückgeben konnte. Und in allen drei Fällen haben aber die Sicherheiten gegriffen und es kam nicht zu einem Schaden für den Anleger. Das heißt, in den letzten 35 Jahren hat die Wertpapierleihe bei BlackRock wunderbar funktioniert. Wie es bei anderen war, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Aber ich denke mal, dieses Risiko ist durchaus überschaubar. Aber es gibt natürlich ein gewisses Restrisiko, was aber jedoch auf einen kleinen Teil auf eurer jeweiligen ETF-Anteile und so weiter dann begrenzt ist. Denn, wie gesagt, die Wertpapiere werden ja nicht an einen Entleiher nur vergeben, sondern an viele unterschiedliche Entleiher. Wenn also eine ausfällt, heißt es noch nicht, dass gleich 0,2 oder 0,3% vom NAV weg sind, sondern vielleicht nur 0,05. Und deswegen finde ich, ist dieses Risiko, wenn man es mit der zusätzlichen Rendite vergleicht, eigentlich durchaus verkraftbar. Okay? Aber es gibt auch, und da habe ich jetzt zum Beispiel auf der Comstage Webseite, ich verlinke es euch auch unter diesem Video bzw. Podcast, sorry, in den Shownotes, die haben jetzt eine Aktion, wo sie einige ETFs rausgebracht haben, die halt ohne diese Wertpapierleihe arbeiten. Aber wie gesagt, dann, es gibt ja immer einen Kompromiss beim Investieren. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich will noch mehr Sicherheit, ich will nicht, dass diese Wertpapierleihe durchgeführt wird, dann kann man mittlerweile auch ETFs kaufen, die ohne Wertpapierleihe arbeiten, muss aber dann im Zweifel halt etwas höhere Kosten einkalkulieren. Das heißt, man kann nie alles haben. Risiko kommt eben von Rendite, beziehungsweise Rendite, meine ich, kommt von dem Risiko. Und wenn ich halt weniger Risiko eingehe, dann muss ich in den meisten Fällen leider auch auf etwas Rendite verzichten. Für die Praxis bedeutet das für euch, müsst ihr selber einschätzen, meiner Meinung nach ist dieses Risiko, was durch Wertpapierleihe entsteht, vollkommen zu vernachlässigen. Also ich mache das jedenfalls, mir ist das vollkommen wurscht. Und ich bin da nicht so zittrig und mir, also ich denke mal, dass die großen und seriösen Finanzinstitute da überhaupt gar kein Problem mit haben. Aber das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt bei jedem ETF, den ihr besitzt oder den ihr kaufen wollt, immer in den jeweiligen Verkaufsprospekten nachschauen. Ich empfehle euch hierfür für Apple-User immer den Shortcut Command F. Für Windows-Nutzer Steuerung F, dann taucht so ein kleines Suchfenster auf und ihr könnt immer direkt in einem PDF-Dokument oder auf einer Webseite nach Wertpapierleihe oder nach anderen Begriffen suchen und dann wird sofort angezeigt, wo im Dokument das jeweilige Wort vorkommt und dann werdet ihr sofort finden in den Verkaufsprospekten, ja, wo und ob und wie viel Wertpapierleihe durchgeführt wird. Zum Beispiel der MSCI World ETF von iShares. Der hat in den letzten 12 Monaten ungefähr 0,05% Rendite zusätzlich gemacht, also die Wertpapierleihe. Insgesamt haben sie aller 8,46% des Fondsvermögens durchschnittlich verliehen. Und die durchschnittliche Besicherung dieses Kredits betrag über 110%. Bei DBX Trackers war es so, dass sie zum Beispiel hier auf einen österreichischen ETF, auf den ATX-Index, sogar ein bisschen mehr Rendite rausgeknallt haben, nämlich 0,14%, haben aber auch ein bisschen mehr verliehen, nämlich knapp durchschnittlich 30% des Fondsvermögens. Das heißt, bei DBX Trackers ist es offensichtlich so, dass sie hier so eine etwas offensivere Verleihungsstrategie durchführen. Und der maximal verliehene Anteil war sogar bei 50%. Und die Sicherheiten waren aber auch hier bei DBX Trackers hoch, nämlich fast 110%. Das heißt, man kann einfach mal seine ETFs mal so ein bisschen durchleuchten und immer ein bisschen ins Verkaufsprospekt schauen und dann einfach solche Dinge herausfinden. So, was gibt es jetzt noch abschließend zu sagen? Ich denke mal, eigentlich habe ich alles gesagt. Ich gucke nochmal in mein Recherche-Notizbuch, ob ich irgendwelche Sachen vergessen habe, die ich eigentlich sagen wollte. Nein, eigentlich haben wir alles zur Wertpapierleihe drin. Ich denke mal, ihr wisst jetzt, was es ist, warum es durchgeführt wird, welche Risiken es gibt, was ihr am Ende für euch entscheiden müsst. Und deswegen bin ich jetzt auch für diese Woche schon mit dem Podcast wieder fertig. Schaut mal in den Shownotes vorbei und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße und ciao.